Ja, so ist das, ne? Da gehen wir los, helfen, beraten, unterstützen, teilen, trösten. Nicht nur Sarah macht das in Kamerun, sondern auch wir hier vor Ort. Das gehört ja alles zur christlichen Gemeinde dazu, dass wir das machen, dass wir untereinander uns unterstützen, auch in der Welt draußen Menschen unterstützen. Denn Jesus war ja ein ganz anderer Messias. Wie kein anderer, was seine Art, diesem Elend der Welt zu begegnen. Er hat sich da hineingekniet und obwohl er sogar von anderen als Dreck behandelt wurde, er hat nicht nur etwas von sich gegeben, sondern er hat sich wirklich ganz hineingegeben. Nicht nur etwas getröstet, etwas geholfen. Nein, er war ganz dabei und hat damit ein neues Paradigma geschaffen, die neue Barmherzigkeit einziehen lassen. Ja, und wie ist das? Dann geht man los und hilft, voller Elan, man investiert sich und das auch gerne. Aber wie ist das, wenn jemand Hilfe braucht? In der ersten Woche ist das noch ganz nett und dann hilft man gerne. Und wenn das aber am nächsten Dienstag wieder ist und am Mittwoch auch und am Donnerstag auch und am Freitag auch und dann wieder und wieder und wieder und wieder. Irgendwo haben ja auch Helfer nur begrenzte Kraft. Und irgendwann gibt es dann einen Burnout, irgendwann kann man einfach nicht mehr geben. Wo sind denn unsere Grenzen? Ja, man kann dann sagen, dann muss ich das noch mehr tun, noch besser tun, mich ein bisschen besser zusammenreißen an der Stelle, vielleicht auch einfach das auf noch mehr Schultern verteilen. Ich bin überzeugt, das Übel, wenn es einem so geht, liegt ganz woanders. Und deshalb geht es heute um ein neues christliches Verständnis von unserer Gemeinschaft als Gemeinde, von unserem Dienen und vom Wahrnehmen von Verantwortung und Barmherzigkeit. Wenn wir Nächstenliebe üben, diakonisch tätig werden, anderen helfen, dann tun wir das ja im Namen Jesu Christi. Aber was bedeutet das denn? Jesus war in seiner Zeit unterwegs, da war viel Not und Elend gewesen. Da gab es kranke Menschen ohne Hoffnung, die nicht wussten, ob es irgendwo einen Arzt gibt, der sie wirklich behandeln kann. Das Krankenwesen als solches war gar nicht so vorhanden, wie es heute vorhanden ist. Man konnte sich nicht einfach da Hilfe leisten. Andere wiederum um Jesus herum wussten ganz genau, wie man aus dem ganzen Schlamassel dieser Welt herauskommen könnte. Da gab es dann etliche, die sogar mit ganz hohem Eifer dafür gekämpft haben, bis zum Einsatz ihres Lebens, die Armen Unterdrückten halften, die dann sich auch um die politischen Umstände hermachten. Man nannte sie dann Zeloten, sogar mit Waffengewalt. Und andere stellten einfach Regeln für gelingendes Leben auf. Die sagten, das musst du so und so alles machen und wenn du dann noch mehr tust und das alles richtig machst, dann bist du jemand, den Gott lieb hat und dann ist alles gut. Bis sie unter der Last zusammenbrachen, die Menschen. Das waren die Pharisäer, die besserwisserisch erwarteten, dass die Leute das taten, was sie ihnen als Regeln auferlegten, damit dann diese Welt eben besser würde. Und dann ist da Jesus und der schaut sich an, der schaut sich um und er sieht in ihre Augen und in ihre Herzen hinein und fragt, was treibt euch so an? Warum ist es in ihrer Nähe so eng? Warum sind sie so überladen mit Verantwortung, so mühselig, wie wir das nennen? Wenn man bis zum Rand voll mit Mühe ist, das sind die Mühseligen. Warum sind sie so überladen, so schwer, so ernst, so erdrückend ernst? Und Jesus schaut dann und schauen wir, was er ihnen zuruft und vielleicht uns oder auf jeden Fall uns auch heute zuruft. Er sagt nämlich, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11. Hier wurde eine Parole geändert. Da steht kein, du schaffst das schon, sondern da steht ein, wir schaffen das gemeinsam. Hier geht es also um die Grundlage der Barmherzigkeit und das ist eine leichte Last und eine fröhliche Barmherzigkeit. Jesus ruft uns zu und sagt, hey, stopp, wollt ihr noch mehr Verantwortung übernehmen? Für die Menschen in der Gemeinde, für die Menschen um euch herum, für die Menschen in dieser Welt. Woher wollt ihr die Kraft dafür nehmen? Jesus gibt hier drei ganz klare Aussagen, die uns zeigen, wie ein helles Licht einen Pfad durch diese Not, die Notwendigkeiten und auch die Machtlosigkeiten, in denen wir stehen, und einen Pfad durch die Last, die da um uns herum liegt. Es ist das Wort unseres Herrn, der mit dem Glanz des Himmels, mit seiner Ruhe uns einen Weg weist. Und das soll uns auch heute berühren. Ja, Jesus sieht hier jeden Einzelnen von uns. Er sieht nicht nur, er kennt uns auch. Er sieht, wer hier auch unter uns schon auf ganz dünnem Eis unterwegs ist, durch sein zerbrechliches Leben da tippelt. Er sieht Frauen und Männer, Ältere und Jüngere, die wie getrieben sind und sagen, ich kann nicht mehr. Und Jesus sagt ihnen, hey, es geht gar nicht um dein Tun, sondern es geht um dich und um dein Leben. Ein Leben aus der Ruhe und der Erquickung. Es geht um deine Psyche, deinen Geist und deinen Körper. Und dann sind da noch die anderen, diejenigen, die gerne helfen möchten, die noch zeitliche, körperliche und finanzielle Möglichkeiten sehen. Sie rufen, hey, wir schaffen das, das klappt doch. Und dann wollen sie sogar zulegen. Doch Jesus ruft ihnen zu, Moment mal, kommt erst mal zu mir, bevor ihr an den Start geht. Und so ist das der erste Punkt, den ich hier habe. Jetzt kommt's. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Steht dort in Vers 28, Matthäus 11. Beim Helfen kann man ganz viele Aspekte in den Mittelpunkt rücken, in den Vordergrund rücken. Aber das Zentrale ist, dass es Christus-zentriert ist. Das kann das Werk sein, was wir in den Vordergrund rücken. Die Arbeit, sie ist ja auch so spannend, so erfüllend und so wichtig. Das kann auch der andere sein, den wir in den Vordergrund rücken. Der Mensch, der die Not hat und sie uns ja auch tatsächlich braucht an der Stelle. Und der ist ja auch ganz wichtig beim Helfen. Aber der Punkt bleibt, wir tun es aus Christus heraus. Wir tun es aus Jesus heraus. Wir gehen zu ihm hin, zu seiner Kraft, um von seiner Kraft weiterzugeben. Ich weiß nicht, kennt ihr noch Bill Heibels? Das war bis vor kurzem ein ganz berühmter Pastor gewesen, der viel zum Thema Gemeindeaufbau und Gottesdienste für Suchende gemacht hat, leider mit einem etwas unrühmlichen Dienstende. Der hat mal das Motto geprägt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ich muss sagen, das Motto gefällt mir. Ich bin gerne Pastor, ich arbeite gerne in einer Gemeinde, ich bin so ein Gemeindemensch und finde, das ist eine der wichtigsten Einrichtungen oder sogar die wichtigste Einrichtung auf dieser Welt. Ich denke, Gemeinschaft, die wir in der Gemeinde haben, die Geschwisterschaft, die uns ja bis in die hier das angebrochene Reich Gottes ja schon darstellt und bis in die Ewigkeit nachher hineinragt, das ist einfach zentral wichtig. Und Jesus sagt auch seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt, dass selbst die Pforten des Hades, des Totenreiches, die Gemeinde nicht stoppen werden. Aber ist die Gemeinde tatsächlich die Hoffnung der Welt? Wenn unsere Gemeinde hier in Goslar die Hoffnung der Welt ist, wie sähe es dann um die Welt herum, um uns aus? Ein paar Leuten können wir helfen, ja. Aber selbst wenn wir aufopfernd, missionarisch und diakonisch aktiv wären, alle 24 Stunden am Tag, würden wir damit die Welt retten? Nein, die Hoffnung der Welt ist Christus selber. Klar, unsere Gemeindearbeit, unsere Mittwochstreffs, unsere Kreativtreffs, unsere Kindertage und unser Besuchsdienst, Die sind wichtig für die Stadt. Wahrscheinlich müssen wir an einigen Stellschrauben noch drehen, damit die Stadt das besser merkt, wie wichtig das eigentlich für sie ist. Unsere Gottesdienste, unsere Kindergottesdienste und unsere Hauskreise sind auch wichtig für diese Stadt, weil durch Menschen als Nachfolger geschult, begleitet und gestärkt werden. Und dann haben wir hier noch so Geheimwaffen, wenn man so will, im Keller liegen, die auch wichtig für die Stadt sind, wie die Seelsorgearbeit und das Gebet und die Gebetsteams. Entweder spontan nach dem Gottesdienst gibt es ja welche, die mit uns zusammen beten, zu denen man gerne hingehen kann. Oder auch für längerfristige Anliegen betet regelmäßig ein Team am Dienstag, was man denen dort sagen kann. Das sind ganz wertvolle und wichtige Arbeit. Dadurch wird diese Stadt, das Land und sogar die Welt besser. Aber wir können uns in diesen Dingen verzehren und als mühselige und beladene um die Aufgaben drehen. Wichtig ist und bleibt Jesus Christus selber. Wisst ihr, das war total genial auf einem Pastorentreffen. Da haben die Pastoren sich so über den Namen ihrer Gemeinde unterhalten. Und gibt ja ganz viele Friedenskirchen. Und dann haben die Pastoren gesagt, ja, der Friede ist ja ganz wichtig für diese Welt und sowas. Und deshalb heißen wir Friedenskirche. Habe ich nur gesagt, wisst ihr was? Ich finde das nicht. Wir heißen Christuskirche, weil Christus zentral ist für diese Welt und zentral bleibt für diese Welt. Christus ist die Hoffnung der Welt. Eine andere gefährliche Schieflage ist, wenn wir versuchen, die Not dieser Welt zu lindern und deshalb dann keine Zeit mehr für das Gebet, die Gottesdienste und die Rufe vor ihm haben. Überall greifen dann Hände nach uns und versuchen, uns irgendwie zu sich zu ziehen und zu kriegen. Und wir können uns dabei ganz schön verausgaben. Und dabei meinen wir, das gefällt sogar Gott gut, wenn wir das machen. Von einer Frau weiß ich, dass sie mit dem Gottesdienstbesuch aufgehört hat, weil sie gesagt hat, da ist es so wichtig, dass ich mich am Sonntagvormittag diakonisch engagiere bei einer anderen Frau und mich mit der treffe und sowas alles. Und die kann ja nur am Sonntagvormittag. Wisst ihr, es gibt viele mühselige und beladene in der Gesellschaft. Und dazu kommen dann noch die ganz vielen, die Jesus nicht kennen. Auch ihnen muss ja das Evangelium erzählt werden, damit die Welt sich ändert. Und all das passiert dann im Auftrag des Herrn. Aber die Frage ist das dann wirklich der Auftrag des Herrn? Sein Auftrag lautet, und das könnt ihr hier an der Wand sehen, kommt her zu mir. Alles dreht sich um mich, durch mich, für mich und auf mich zu ist alles Leben dieser Welt geschaffen. Du kannst für mich nicht nur dann wertvoll sein, wenn du in der Gemeindearbeit oder in der Diakonie oder in der Mission für mich rödelst, sondern auch wenn du einfach nur zu mir kommst und mit mir in mir lebst. Jesus sagt ganz einfach, komm her zu mir alle. Nicht etwa tu dieses oder jenes, sondern einfach kommt her zu mir, Punkt. Und dann gibt es noch, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, Ruhe im Sinne des inneren Friedens und einer inneren Kraftquelle, die werden wir nicht finden, indem wir unser Leben in ein Werk, in eine Aufgabe oder in eine Gemeinde hinein investieren. Gemeinde, Diakonie und Mission dreht sich nicht um die Aufgabe, sondern dreht sich immer um Jesus Christus. Der Missiologe Michael Herbst hat das mal so zugespitzt. Die innere Logik heißt zuerst Jesus Christus, dann Mission Gottes, dann Kirche. Oder theologisch ausgedrückt, Christologie vor Missiologie vor Ekklesiologie. Als erstes Jesus Christus und dann die ganzen anderen Bereiche. Die ergeben sich dann daraus. Die anderen Aufträge sind natürlich nicht grundsätzlich falsch, dass man sie nicht tun dürfte, aber sie sind nur dann richtig, wenn sie von Jesus auskommen. Wenn sie davon kommen, dass ich zu Jesus gegangen bin und mit ihm losgegangen bin. Er stellt mich in den Dienst. Ja, und die Frage ist dann, wie soll das gehen? Der nächste Punkt, der nächste Teilsatz lautet, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir uns auf Christus zentrieren, dann geht es darum, dass wir genau hinschauen, hinhören und von ihm lernen. Wir sind doch mit ihm verbunden und es geht darum, dass er durch uns und mit uns was bewirken will. Es ist doch nicht mein Joch, mein Ding, was identisch ist mit dem Joch Jesu, mit seinem Joch und seinem Ding. Also, was können, was sollen wir von ihm lernen? Jesus sagt seinen Nachfolgern immer wieder, wir sollen so leben, so denken, so fühlen und arbeiten, wie er das tut. Gleichwohl, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt er. Aber wie dient denn Jesus jetzt? Was ist denn so unvergleichlich, so besonders und so einzigartig, dass wir das von ihm lernen sollen? Und so will ich in den letzten Minuten meiner Predigt nur einige Aspekte kurz erwähnen. Zuerst ist Jesus derjenige, der alles loslässt. Er hatte alles beim Vater gehabt und hat alles losgelassen, was er dort gehabt hat. Wenn wir dienen, dann geht es nicht darum, dass wir etwas bekommen, sondern dass wir loslassen. Das bedeutet, dass wir nicht nur ein Almosen geben aus dem, was wir in der Überzahl haben, was bei uns übrig ist, sondern es geht um echtes Teilen. Es geht auch um echtes Mitteilen. Und das geht an die Substanz. Das kostet Kraft. Wenn ich nicht nur derjenige bin, der hinter einer Glasfront am Schalter sitzt und da mal eben einen Schein rüberreicht, sondern wenn ich da echt etwas teile, Leben miteinander teile. Aber diese Kraft, die das vermag, ist die Liebe Gottes. Probiert's mal aus. Ihr werdet sie erleben, wie sie in eurem Leben um sich greift. Denn in dem Moment, wo wir loslassen, da werden wir zur Empfangenden, weil Christus in uns selbst mit dem Hilfesuchenden, im Kind, im Schwachen, im Sterbenden, im Fliehenden uns begegnet und uns segnet. Deshalb lernt von mir, sagt Jesus. Und dann lebt Jesus aus der Kraft Gottes. Wisst ihr, da geht es nicht darum, dass er immer gleich ein Sicherungsseil dabei gehabt hat und einen doppelten Boden, falls es vielleicht doch nicht alles so funktioniert, wie man es gedacht hat. Nein, es geht um Vertrauen und Abhängigkeit. Und als Jesus einmal gefragt wurde, aus welcher Kraft und Vollmacht er handelt, da gibt er zu verstehen, dass alles, was er tut, lehrt und sagt, von Gott, er von seinem Vater empfängt. Wenn wir dienen, dann schauen wir nicht zuerst nach unseren Begabungen und unseren menschlichen Fähigkeiten, sondern unsere Kompetenz ist ganz einfach. Unsere Kompetenz, die wir einbringen können, ist unsere Abhängigkeit von Christus. Der Geist Gottes teilt doch die Gaben an uns aus. Und da sind sie doch vorhanden. Und dann werden auch die Sachen vorhanden sein, die wir brauchen in bestimmten Momenten, die notwendig sind. Und dann kann man erleben, dass man aus der Kraft Gottes heraus handeln kann. Jemand, der in Christus, der Quelle des Lebens, gegründet ist, der empfängt immer wieder neue Kraft. Der Apostel schreibt im 2. Korintherbrief, deshalb ermatten wir nicht. Und das sagt er als einer, der sehr wohl seine Bedürftigkeit, seine Ohnmacht, seine Hilflosigkeit kennt, bis hin zu seinen Schmerzen, wo er zu Gott gebetet hat und Gott ihm nicht geholfen hat. Aber er sieht diesen Schatz der Kraft Gottes, die in seinem Leben liegt. Und dann sind das nicht nur einzelne Bereiche, in denen er ist, die in seinem Leben, unserem Leben wirken, sondern in allen Bereichen hinein. Probiert's mal aus, auch bei den Finanzen. Das funktioniert. Gott wird Kraft und Mittel geben an der Stelle. Vielleicht gründet manche Kraftlosigkeit auch nicht aus einem Mangel an Stärke, die wir haben, sondern darauf, dass wir einfach nicht sanftmütig und demütig mit uns selber umgehen. Dass wir uns einfach selber überlasten, statt genau den Aufgaben nachzugehen, für die Christus uns ausgesucht hat. Wenn wir nicht sämtliche Belastungen aushalten müssen, sondern nur die Aufgaben erfüllen müssen, die Christus uns gibt, die Jesus dir oder mir zugeordnet hat, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft dafür schenkt. Wir dürfen sanftmütig und demütig sein, aber können glaubensmutig vorangehen. Jesus wird niemanden überfordern, egal wie groß die Kraft auch sei, wie groß die Not auch sei. Und so leuchtet dann dieser schöne Schlussakkord bei Jesus auf. Da heißt es, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Vers 30. Merkt ihr, an dieser Stelle kommt eine große Leichtigkeit. Wir müssen uns nicht mehr von der Last der Verantwortung hier niederdrücken lassen. Wir sind nicht die Leute, die hier wie von einer Tarantel gestochen der einen und anderen Aufgabe hinterherlaufen müssen, hektisch aufbrechen müssen und dann beraten, helfen, Gutes tun und teilen. Nein, wir sind die Menschen, die eine Ruhe haben, denen Gott eine Ruhe schenkt, denn wir wissen, dass Gott allein uns Menschen ein Zuhause gibt. Und mit diesem Wissen können wir dann Flüchtlinge beherbergen, den Hungrigen das Brot austeilen und die Gefangenen besuchen, so wie Jesus das erzählt. Und dann erleben wir die Freude der Barmherzigkeit, die uns dazu befähigt, die Trauernden zu trösten und auf Gottes Zeit zu weisen. Liebe Schwester, davon träume ich, dass wir diesen Glanz des Himmels, den Glanz der Ewigkeit, nicht nur in unseren wunderschönen Gottesdiensten erleben. Wir sind als Helfer Christus auf der Spur. Und wenn jemand hier ist und ihn in aller frommen Betriebsamkeit nicht mehr findet, dem rate ich, dass er Jesus mal bei den Verlorenen, den Geknickten, den Armen suchen sollte. Dort ist er zu finden, der uns sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Amen.